Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören DRS 2 Kontext. Am Mikrofon begrüßt Sie Raphael Zehnder. Am Samstag beginnt mit dem Spiel Schweiz-Tschechien in Basel die Fußball-Europameisterschaft 2008. In den letzten Monaten wurde sehr viel geschrieben über die Sicherheitsmaßnahmen, nicht zuletzt, weil es in der Schweizer Meisterschaft immer wieder zu Gewalttaten innerhalb und außerhalb der Stadien kam. Uns interessiert deshalb die Frage, wie denken militante Fußballfans? Ich bin jetzt mit Thomas Büsse verbunden. Guten Tag, Herr Büsse.
Guten Tag, Herr Zehnder.
Thomas Büsse ist Historiker am Centre International d'Etudes du Sport in Neuenburg, also am Institut für internationale Sportforschung. Thomas Büsse hat mit seiner Equipe die militante Fanszene der drei Fußballclubs FC Basel, BSC Young Boys Bern und Servet FC Genf untersucht. Diese Studie liegt jetzt als Buch vor, Le Football à l'épreuve de la violence et de l'extrémisme, also ungefähr Fußball im Spannungsfeld von Gewalt und Extremismus. Das Buch ist erschienen im Verlag Antipode in Lausanne. Thomas Büsse, am Samstag beginnt die Europameisterschaft. Muss man Angst haben im Stadion oder in den Public Viewing Areas, den sogenannten?
Ja, im Stadion muss man sicher nicht Angst haben. Ich gehe davon aus, dass angesichts der Maßnahmen, die getroffen wurden, dass da eine sehr große Sicherheit herrschen wird. Es wäre eigentlich ein Versagen der Sicherheitskräfte und der Sicherheitsverantwortlichen, wenn im Stadion etwas passieren würde. Etwas mehr besorgt bin ich über die Situation in den Städten, weil da natürlich sehr viele Zuschauerflüsse, sehr viele Fans unterwegs sein werden. Und da ist es natürlich viel schwieriger, diese zu kontrollieren.
Thomas Büsse, zuerst zu den Begriffen. In Ihrer Studie wird sehr häufig der Begriff Ultras genannt. Vor 2-3 Jahren war sehr im Gespräch der Begriff Hooligans. Können Sie mir diesen Unterschied erläutern? Was sind Hooligans und was sind Ultras?
Ja, diese Begriffe, die werden in den Fanszenen verwendet. Hooligans wären Fans, die sich primär an Gewalt interessieren. Das heißt, für sie ist eigentlich eine gewalttätige Auseinandersetzung mit anderen Fans im Vordergrund. Diese Gewalt kann sowohl symbolisch wie auch physisch sein.
Symbolische Gewalt, das wäre?
Das wäre einfach, die anderen einzuschüchtern, eine bestimmte Straße oder ein bestimmtes Gebiet zu kontrollieren und die anderen, die vis-à-vis von dort, zu verdrängen.
Das heißt, die Hooligans definieren sich stärker über die Gewalt als die Ultras?
Ja, genau. Für sie ist diese Auseinandersetzung zentral. Für Ultras dagegen stehen eigentlich die Emotionen im Vordergrund. Das heißt, für sie gilt es, das Team, das sie unterstützen, von Beginn weg bis zum Ende des Spiels mit Sängen, mit Choreografien oder anderen Mitteln zu unterstützen. Sie verstehen sich als Teil dieses Fußballspektakels. Und für diese Ultras ist eigentlich, und sie sagen es zumindest so, die Gewalt ist nur das letzte Mittel, um sich Respekt zu verschaffen.
Zum Thema Gewalt kommen wir etwas später noch ausführlicher. Sie und Ihre Mitautoren haben mit 30 Anhängern, wie Sie sagen, aus dem harten Kern vertiefte Interviews geführt. Wie sind Sie überhaupt an diese Leute herangekommen, um mit ihnen zu sprechen?
Ja, wir sind so vorgegangen, dass 3 meiner Kollegen haben jeweils sich für ein Team interessiert. Die sind dann mit den Fans unterwegs gewesen während mehrerer Wochen und so haben sie Kontakte geknüpft. Das ist eine Form von teilnehmender Beobachtung. Und wir haben sofort auch zu erkennen gegeben, dass wir, was wir suchen. Wir sind Forscher und wir versuchen eigentlich, diese Fanszenen zu begreifen. Wir wollen schauen, was da vor sich geht. Und das war noch vor 3-4 Jahren. Und da war es für viele Fans auch eine Möglichkeit, eigentlich bestimmte Bilder, die tradiert wurden und die weiterhin noch im Umgang sind, zu korrigieren. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich die Fans gar keine Lust mehr verspüren, mit der Presse insbesondere und vielleicht auch mit Wissenschaftlern zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, sie können eigentlich sagen, was sie wollen, aber die Bilder, die bleiben. Und irgendwie diese Erfahrung, wie stark die Bilder sind, die haben wir auch als Forscher erfahren, in dem Sinn, dass wir gemerkt haben, wenn wir versuchen, Resultate darzustellen, dass viele Leute eigentlich nur das zurückbehalten, das in ihr Bild passt.
Das heißt, man wartet darauf, dass Sie feststellen, Ultras sind gewalttätig oder Ultras verhalten sich so und so.
Ja, genau. Und auf dieses Bild der Ultras oder der Fans, der Hooligans als rechtsextrem ist weit verbreitet. Und man wartet natürlich nur darauf, diese Informationen herauszupicken und wieder ein verzerrtes Bild darzustellen.
Die Realität ist also wesentlich komplizierter als diese wenigen Schlagworte, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Fragen wir uns also, wer sind diese Ultras, diese militanten Fußballfans? Und dazu hören wir zuerst eine Aussage eines Basler Ultras aus ihrer Studie.
Wir definieren uns auch als Gruppe von Leuten aus allen Schichten und Nationalitäten. Wir sind eine Multikulti-Gruppe von aktiven Fans. Und wir wollen eigentlich nur, ja, wir definieren uns durch das. Wir haben Leute, die Hip-Hop hören, wir haben Leute, die Punk hören, wir haben Leute, die das und das hören. Wir haben von allen Gesellschaftsschichten Leute und das ist schon die Definition von dem Ganzen.
Also dieser anonyme Ultra sagt, dass in seiner Gruppe drin Leute aus allen Gesellschaftsschichten sind. Thomas Büsse, Sie haben das ausführlich untersucht. Können Sie das bestätigen? Was ist die Herkunft? Was ist das Bildungsniveau? Was ist die soziale Position dieser Leute?
Was eigentlich die soziale Position ist, sind unsere Erkenntnisse deckungsgleich mit den Aussagen dieses Fans. Das heißt, sind wirklich alle Schichten sind vertreten oder zumindest fast alle. Diese Fans sind überhaupt nicht randständige oder so. Sie sind in dem Beruf oder in der Schule integriert. Die meisten sind vom Alters her so zwischen 15 und 25 und das ist typisch, das beobachtet man auch im Ausland. Heute ist es allerdings so, dass Leute bereits mit 13, 14, manchmal sogar früher, in die Gruppierungen eintreten. Und es gibt auch noch ein paar 40-Jährige, die da nicht mehr so aktiv sind, aber noch regelmäßig auftreten. Unsere Studie unterscheidet sich ein wenig, was die Nationalität betrifft. Als wir dann unser Material ausgewertet haben, waren wir sehr überrascht festzustellen, dass eigentlich alle Leute, mit denen wir Interviews geführt haben, den Schweizer Pass besaßen. Das heißt, entweder waren es Schweizer Bürger oder Doppelbürger. Das heißt, es waren zumindest Leute, die im urbanen Raum oder in der Region integriert waren. Und es scheint sich auch zu bestätigen, dass sehr viele, die allermeisten Stadionverbote, die in der Schweiz gesprochen werden, hauptsächlich Schweizer Bürger betreffen. Da ist natürlich die Grenze unserer Studie. Wir haben 30 Interviews geführt. Dennoch glaube ich, dass diese Multikulturalität nicht so groß ist. Allerdings gibt auch festzuhalten, dass wir nicht mit den Fans des FCZ gearbeitet haben und da könnte ich mir vorstellen, dass dieses Bild, das wir gezeichnet haben, etwas in Frage gestellt wird oder zumindest relativiert wird.
Sie sagen, mit 13, 14, 15 wachsen die Leute in diese Szene hinein, mit 25 oder ab 25 wachsen sie daraus heraus. Wie kommt es überhaupt zur Bildung so einer Ultraszene? Aus welchen Beweggründen lässt sich da jemand darauf ein?
Ja, diese ganze Fanbewegung, die hat eine lange Geschichte. Und in der Schweiz gibt es radikale Fans, zumindest seit einem Vierteljahrhundert. Und Leute, die jetzt dazustoßen, die kommen natürlich in etwas Bestehendes. Sie integrieren sich in diese Gruppierungen oder diese Fankurve, aber gleichzeitig sind sie natürlich auch Leute, die diese Kurve oder diese Fanszene verändern können. Man muss sich das nicht vorstellen als etwas sehr Statisches, sondern etwas sehr Dynamisches und diese Gruppe verändern sich. In den meisten Fällen, was uns aufgefallen ist, ist, dass die Leute eigentlich sehr früh Spiele besucht haben. Oft war es mit dem Vater, mit einem Bruder, der Mutter oder Verwandte. Und langsam haben sie sich dann im Laufe der Zeit von ihren Familien, von ihren Beschützer getrennt und haben sich dieser Fankurve langsam genähert, haben dort eventuell Kontakte mit Leuten, die sie kannten oder haben sich einfach langsam vom Rand her eingegliedert und langsam an den Aktivitäten teilgenommen. Was sehr wichtig ist, das ist das Teilnahme an den Spielen auswärts. Denn während der Reise nach Lugano oder nach Genf oder nach St. Gallen lernt man sich kennen und man kommt sich näher.
Zentral ist also das Gefühl in der Gruppe, das gemeinsame Gefühl. Auch dazu möchte ich ein Zitat aus dem Material zu Ihrer Studie anhören.
Ich finde es geil, wenn du in eine Stadt ankommst, kommst du an den Bahnhof an mit dem ganzen Mob, Fackeln werden angezündet. Es stehen einfach Passanten dort und machen, nicken, also verneinen alles. Das ist doch blöde und so. Wenn du gehasst wirst von den anderen Städten und so. Als Basler muss man einfach verhasst sein in der Schweiz. Ich finde das geil. Ich finde es einfach geil. Ich kann nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein mit den Zürcher Fans oder mit den Ultras der Zürcher oder so. Das geht einfach nicht. Kein Wort mit diesem sprechen. Ja, das sind Feinde.
Das sind Feinde, sagt dieser Basler Ultra. Geht dieses Gruppengefühl vor allem über die Abgrenzung gegenüber dem Gegner?
Ja, das ist so. Das heißt, es kann natürlich auch innerhalb der Szene Abgrenzungen werden, aber primär ist es natürlich gegenüber das Vis-à-vis. Und das Faszinierende, Spannende oder wie man es auch nennen will, ist eigentlich, dass sich Leute, die sich zu einer selben Subkultur zählen, das heißt, man ist Ultra, man ist Hooligan, aber man kämpft oder man sieht seinen Feind in jemanden, der in derselben Subkultur lebt und eigentlich dasselbe auf seiner Seite des Stadions ausleben will. Und da gilt es natürlich, Differenzen, Unterschiede zu legitimieren. Und ein Mittel dazu ist natürlich die starke Identifikation mit dem Verein, aber auch mit der Stadt oder die Gegen oder den Kanton, der dieser Verein vertritt. Und diese Differenz oder diese Unterscheidung kann sich auf Verschiedenes berufen. Es kann zum Beispiel, was Servette und Sion betrifft, als ein Stadt-Land-Gegensatz, der seit über 20 Jahren vermutlich existiert. Es gibt heute Fans von Genf, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, unser alter Feind, das ist Sion, aber die Leute, die neuerdings dazugekommen sind, wissen eigentlich gar nicht, weshalb. Was Zürich und Basel betrifft, sind natürlich andere historische Gründe, kulturelle Gründe noch dahinter, die auch diese Differenzen vergrößern können. In der Westschweiz ist es auch so, dass als wir diese Studie gemacht haben, waren nur noch zwei Westschweizer Clubs in der oberen Liga vertreten, Servette und Xamax. Und bei den Servette-Fans war eine sehr starke Abgrenzung gegenüber Deutschschweizer Fans, von denen, die man nicht verstehen konnte und mit denen auch man nicht anfangen konnte. Aber gleichzeitig war eigentlich der Hauptfeind oder die Reibereien, die fanden statt mit Leuten aus Neuenburg. Das zeigt eigentlich, wie differenziert diese ganzen Identitäten und diese ganzen Rivalitäten funktionieren.
Das sind die Strukturen, die Rivalitäten zwischen den einzelnen Städten, zwischen den einzelnen Städten innerhalb derselben Sprachregion. Wie steht es um die Struktur dieser Gruppen innerhalb? Man hat beispielsweise neulich bei diesem Fackelwurf von Basel davon gehört, dass Zürcher Anhänger gegen andere Zürcher Anhänger vorgegangen sind, also auch brachial, auch gewalttätig. Mit anderen Worten, wie läuft die Struktur dieser Gruppen innerhalb? Sind das einfach Individuen, die sich unter einer Vereinsflagge zusammenscharen, oder gibt es da gewisse Gemeinsamkeiten in der Stoßrichtung, außer in Abgrenzung gegenüber dem Gegner?
Nein, Sie haben es bereits angetönt. Es gibt diese Fanszene oder die Fankurve ist auch fragmentiert. Das heißt, man bildet eine Einheit, indem man denselben Club unterstützt, und man bildet eine Einheit, indem man an denselben Aktivitäten teilnimmt. Ultras, die unterscheiden sich, habe es bereits angedeutet, durch ihre großartigen Aktivitäten, das heißt diese große Banderolen, die aufgezogen werden, durch diese Choreografien, durch die Pyros, durch die Lieder, durch den Tanz und das Singen. Und das ist natürlich wichtig, dass sehr viele mitmachen. Und da versucht man natürlich, alles aus dem Stadion auszugrenzen, was innerhalb dieser Fankurve zu Konflikten führen können. Zum Beispiel auch, was das Politische betrifft. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen. Aber es gibt natürlich verschiedene Gruppierungen. Und es ist so, dass sich zum Teil, wenn neue dazustoßen, sie schließen sich oft einer bestehenden Gruppierung an, aber dann aus Altersgründen oder weil sie aus derselben Gemeinde kommen oder aus derselben Gebiet, bilden sie dann neue Gruppierungen in diesem großen Ensemble. Und das entstehen natürlich auch Rivalitäten. Das heißt, wer hat das Sagen, wer bestimmt, was gesungen wird, oder wer bestimmt auch, was auf die große Banderole kommen.
Sie haben es gesagt, Thomas Büsse, die Politik ist auch ein Thema, und zwar indem sie kein Thema ist oder nach Aussage von Ultras, die Sie auch in Ihrer Studie zitieren. Ein Zitat daraus besagt das Folgende.
Wir legen ganz massiv Wert darauf, dass einfach bei uns niemand politische Äußerungen macht, obwohl es natürlich auch hin und wieder vorkommt bei Gewissen, die dann das Gefühl haben, sie seien ganz cool. Nein, aber das dünkt mich auch wahnsinnig wichtig, weil erstens gehört es nicht dazu, es soll jeder, der will, an den FCB-Match kommen, egal wie er aussieht und was er denkt. Es kann von mir aus jeder Nazi kommen, wenn er will, obwohl ich mich politisch ganz anders einschätzen würde, aber wir sollten offen sein für alle.
Also dieser Ultra distanziert sich ganz klar von politischen Aussagen. Er sagt zwar, dass er kein Nazi ist, aber er will sich nicht festlegen über politische Inhalte. Ist das typisch für die gegenwärtige Ultraszene?
Das ist typisch für die gegenwärtige Szene in der Schweiz. Es ist nicht so, das wurde auch falsch verstanden, als wir unsere Resultate verstehen haben, dass man gesagt hat, früher war er Hooligans dominant, heute sind es Ultras. Und wir haben auch gesagt, dass eigentlich diese ganze rechtsextremistischen Tendenzen im Stadion abgenommen haben. Und dann hat man den falschen Schluss gezogen, dass eigentlich die Hooligans die Rechtsextremen waren und die Ultras heute die apolitischen. Es ist so, dass die Ultrabewegung, die kommt ja von Italien und dort ist sie sehr stark politisiert. Es ist auch so, dass die ersten Ultragruppierungen in der Schweiz waren auch sehr stark geprägt von Italien und es war auch der Versuch, die Politik in das Stadion zu bringen. Aber die Tendenz ist heute in der Schweiz so, dass man sagt, und das sind insbesondere die Ultras, mit denen wir gesprochen haben, jeder soll eigentlich kann sagen, was er will oder denken, was er will, aber er hat es nicht im Stadion auszudrücken. Man versucht eigentlich alles, was die Gruppe Konflikte in die Fanszene bringen könnte, aus dem Stadion herauszubringen. So wie wir die Situation beurteilen, haben wir das Gefühl, dass eigentlich in den nächsten 2-3 Jahren diese politische Neutralität aufrechterhalten wird. Es sind sehr viele Akteure im Stadion, die sehr gut darauf schauen und es scheint eher heute, dass ausgehend auch von Frankreich und von Deutschland, die antirassistische Bewegung stark Fuß fasst in den Stadion. Deshalb glauben wir, dass diese Situation zumindest aufrechterhalten bleibt in der Schweiz.
Etwas anderes, was mir aufgefallen ist in Ihrer Studie, ist die Kommerzkritik. Sie beschreiben als Charakteristikum der Ultras, dass sie den Kommerz im Fußballgeschäft kritisieren. Und auch dazu haben Sie mir ein Zitat aus Ihrer Materialsammlung überlassen.
Was sich verändert hat, ist sicher auch wie die Seele vom Verein. Es ist für mich quasi gewesen wie ein großer Lebensinhalt und ein Ventil gleichzeitig. Verstehst du? Für mich hat der Verein eine unglaubliche Bedeutung gehabt. Ich habe mich wirklich damit identifiziert und gleichzeitig war es auch das Ventil. Ich konnte meine Wut, meine Aggression, meine Freude aus dem Alltag konnte ich rauslassen und heute ist das einfach nicht mehr möglich, weil der Verein ist, er wird so dargestellt, von der Vereinsführung auch, ist eigentlich nur noch wie eine Firma oder wie eine seelenlose Firma, wo es darum geht, möglichst erfolgreich zu sein, möglichst viel Umsatz zu machen, möglichst viel Gewinn zu machen, sportlich so viele Goals wie möglich zu schießen. Und das ist nicht das, mit dem ich mich verbinden kann. Für mich war es zum Beispiel immer so, eine Niederlage ist nicht so schlimm, wenn ich sehe, dass die Mannschaft gekämpft hat oder wenn sie Charakter gezeigt hat. Und irgendwie diese Mentalität, die vermisse ich heute ein bisschen.
Dieser Basler Ultra vermisst den Kampfwillen der Mannschaft, diesen Charakter. Gleichzeitig scheint mir Kapitalismuskritik ja etwas durchaus Politisches. Wie passt das zusammen zu diesem unpolitischen Anstrich, den sich die Szene gibt?
Ja, Sie haben selbstverständlich recht. Deshalb habe ich auch gesagt, dass ich eigentlich heute den Begriff der politischen Neutralität eher verwenden würde als apolitisch. Diese Anti-Business-Bewegung oder diese Strömungen sind sehr stark präsent. Und das sieht man auch in Frankreich, im benachbarten Deutschland auch und in der Schweiz. Das heißt, die Fans, die wollen sich identifizieren mit dem Verein und sie erwarten von den Spielern auch, dass sie sich mit dem Verein identifizieren. Und ein Spieler, der von auswärts kommt, der sich auch für den Verein engagiert und auch zeigt, dass er sein Trikot nässt und so, der wird sehr schnell akzeptiert. Die Identifikation mit dem Verein ist sehr groß, sehr wichtig und die Leute, die ins Stadion gehen, die wissen natürlich, dass diese Spieler Geld verdienen wollen und dass sie wieder gehen. Sie verzeihen ihnen das bis zu einem bestimmten Grad. Sie haben allerdings viel mehr Mühe mit dem Vereinswesen, mit den Verantwortlichen, die dann so einen Business machen mit den Spielern und auch Leute kaufen, wo sie nur kommen. Bei den Basler hat sich mehrmals herausgestellt, dass die Fans zumindest gar nicht Freude daran hatten, dass man die halbe Gateshead-Mannschaft gekauft hat vor ein paar Jahren. Und heute sieht man natürlich bereits eine Gegenbewegung, die auch im Club selber jetzt Fuß gefasst hat. Man hat wieder Spieler, Basler Spieler, die in Deutschland waren, hat man wieder zum Verein zurückgeholt. Und das ist ganz im Sinn der Fans.
Thomas Büsse, wir sind jetzt tief im Emotionalen drin. Wir haben auch im Zitat vorhin gehört, für diesen Basler Ultra ist der Verein ein Lebensinhalt, ein Ventil, um Aggressionen, um Freude aus dem Alltag auch rauszulassen, wie er sagt. Also nicht nur Aggressionen, sondern auch Freude, das betont er. Anders gefragt, welche Gefühle transportieren diese Leute? Die Ultras sind ja immer im Gespräch im Zusammenhang mit Gewalt, aber es scheint ja durchaus auch positive Aspekte der ganzen Geschichte zu geben.
Ja, ich bin sehr froh, dass Sie diese Frage so stellen. Es ist so, dass es innerhalb dieser Fankurve, dieser Fanszene, gibt es eine Selbstkontrolle. Das heißt, es gibt Leute, die älter sind, die mehr Erfahrung haben, die schon lange dabei sind, die auch versuchen, bestimmte Werte zu vermitteln. Und wir waren auch sehr überrascht, wie gut informiert diese Leute sind. Sie sind auf dem Internet, sie lesen Bücher, sie wissen, was in Italien geschieht. Dieser Zusammenhalt, dieses Gefühl ist zentral. Und der Gewaltaspekt gehört dazu, wenn es dann überbordet. Aber es gibt Leute, die haben uns gesagt, für mich muss das gar nicht sein. Wenn es von den Emotionen her stimmt, wenn gute Stimmung ist im Stadion, wenn man etwas erlebt hat, dann genügt das und ich brauche eigentlich nicht mehr. Es ist sehr ambivalent. Wenn man dieses forscht oder darüber spricht, besteht die Gefahr, dass man das verharmlost oder auf der anderen Seite, dass man es verschlimmert. Und auch wenn man da von außen versucht, ein gerechtes Bild darzustellen, ist man sofort in eine Richtung oder in eine andere gezogen. Und ich hoffe zumindest, dass unsere Forschung dazu beitragen kann, ein differenzierteres Bild in der Öffentlichkeit zu zeigen und auch zu zeigen, dass es innerhalb dieser Fanszene Leute gibt, die eine Selbstkontrolle im guten Sinn ausüben und dass eigentlich Präventionarbeit auch nicht in die Richtung gehen sollte, diese Leute zu instrumentalisieren, sondern einfach zu anerkennen, dass es diese Leute gibt.
Ich möchte doch noch beim unerfreulichen Stichwort Gewalt bleiben. Dazu möchte ich ein weiteres Zitat aus Ihrer Studie anhören.
Wenn man zum Beispiel Sachen aus Argentinien hört, von Italien, wo wirklich mit Messer, dann macht man sich schon Gedanken, weil es wäre wirklich etwas Unbegreifliches, wenn einer, irgendein Schweizer, egal ob Zürcher, Berner oder Basler, würde bei einem normalen, Zaunfahnenklau oder eine normale Boxerei nach dem Match wirklich umkommen würde. Und ich denke, wenn sich da wirklich jeder daran hält, dass man nur die Füße und Fäuste nimmt, denke ich, dann sollte auch wirklich nichts passieren. Aber ich habe mich auch schon gefragt, wann gibt es den ersten Toten in der Schweiz? Es knallt schon mehr als früher, finde ich.
Es knallt schon mehr als früher, sagt dieser Ultra aus Basel. Die Gewaltbereitschaft scheint also zumindest im subjektiven Empfinden dieses Informanten gestiegen zu sein. Gewalt, liest man auch in Ihrer Studie, Thomas Büsse, Gewalt entstehe nur aufgrund von Provokation. Reicht es da schon, wenn ich jemanden schief anschaue zum Beispiel?
Die Argumentation, was zum Thema Gewalt und diese Legitimation durch Provokation ist natürlich nicht immer stichhaltig, die kommt von der Szene, aber je nach Situation braucht es sehr wenig. Und es ist auch so, man muss es sagen, dass zwischen diesen Strömungen oder diesen Idealtypen der Hooligans und Ultras, wie wir sie dargestellt haben, gibt es natürlich die ganze Palette von Verhalten. Und es ist nicht so, dass die einen unschuldig sind und die anderen sind die Bösen. Und man kann sogar sagen, dass eigentlich die Ultras zum Teil von der Sicherheit zum Teil viel schwieriger sind zu kontrollieren, indem dass die Gewalt oder die Ausbrüche können sehr situativ sein. Das heißt, sie sind unberechenbar. Und da können natürlich auch viel gefährlichere Situationen stehen für Drittpersonen. Aber in dieser Situation ist es auch so, dass es Leute oft beteiligt sind, die eigentlich gar nicht im engeren Sinne zur Szene gehören, sondern einfach präsent sind, zum Teil im Fansektor, aber nicht unbedingt. Ich denke da insbesondere an die Situation nach dem berühmten Finalspiel zwischen Basel und Zürich.
Am 13. Mai 2006.
Ja, genau. Wo plötzlich die Erwartungen waren immens, die Emotionen waren groß, die Basel-Fans waren bereits am Feiern und plötzlich in der Nachspielzeit passiert dieses Goal. Und von den Zürchern und damit war natürlich auch das Spiel verloren, die Meisterschaft verloren. Und da ist eine Explosion passiert, wie sie im Fußball vermutlich seit es eigentlich dieses Spiel vor großem Publikum gemacht wird, ist ein Gewaltausbruch, der nicht mehr kontrollierbar. Die Emotionen, die sind wie ein Vulkan ausgebrochen. Und da kann man die Szene kontrollieren oder so, aber das kann es immer wieder geben.
Thomas Büsse, wie könnte der Staat und wie könnten die Clubs diesen Ultras besser begegnen, damit es zu weniger Konflikten kommt?
Ja, wenn ich das Rezept hätte, könnte ich da natürlich vermutlich viel Geld machen damit. Es gibt kein Rezept. Diese Jugendbewegung, die ist sehr aktiv, die ist dynamisch, die lässt sich nicht kontrollieren und die lässt sich nicht mit guten Worten oder gut gemeinten Rezepten natürlich in die Schranke fügen. Was mir wichtig scheint, und ich nehme da eine Gegenposition zu der, die oft gehört wurde in letzter Zeit, die eigentlich nur auf der Repressionsschiene funktionierte. Es kann nicht sein, dass man nur immer wieder nach neuer Repression oder nach zusätzlicher Repression ruft. Denn es zeigt sich auch, dass eigentlich Fans, die adaptieren sich, die verändern auch ihr Verhalten. Vor 20 Jahren fanden eigentlich die Auseinandersetzungen innerhalb der Stadien statt. Dann konnte man sich im ganzen Fanbereich bewegen von einer Ecke in ein anderes Stadion, nur die Sitzplätze waren abgegrenzt. Und dann hat man Barrieren eingefügt und plötzlich haben sich dann die Fans vor dem Stadion oder in gewisser Distanz des Stadions getroffen. Ich glaube auch, dass diese Ultrabewegung ist eigentlich wieder ein Versuch, das Stadion zu vereinnahmen mit anderen Mitteln als die Gewalt. Und wenn man immer nur zusätzliche Repression will, gibt das eine Eskalation und das führt zu anderen Mitteln oder andere Verhalten der Fans. Ich denke, dass das, was in Basel passiert ist vor 14 Tagen, ist auch Ausdruck dieses Wegs, der eingeschlagen wird, indem man versucht, einfach diese Gewalt nur mit repressiven Mitteln zu domestizieren.
Wir haben jetzt viel davon gesprochen, dass die Ultras sich mit ihrer Stadt sehr stark identifizieren. Das würde auch bedeuten, für die Europameisterschaft gibt es eine Entwarnung, weil ein Basler und ein Zürcher und ein St. Galler vielleicht nicht unbedingt miteinander auf denselben Rängen stehen wollen und sich für dieselbe Mannschaft einsetzen wollen.
Ja, was ich einfach sagen kann anhand der Studie, das ist, dass die Leute, die sich stark mit einem Verein identifizieren, die sagen, wir können nicht, wie sie es gesagt haben, mit den Zürcher gemeinsame Sachen oder mit den Genfern machen. Wenn wir uns dann gleich nach der Euro wieder im Laufe der Meisterschaft gegenüberstehen, wollen wir jetzt nicht Freundschaften schließen. Das heißt, als Fansgruppierung werden die an der Euro nicht auftreten. Und es ist übrigens, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Wenn man sieht, wie die Billette oder die Tickets an die Leute gebracht wurden, weiß man, dass es eigentlich gar nicht möglich war, für Leute in großen Gruppierungen da bestimmte Bereiche des Stadions sich anzueignen. Deshalb stellt sich die Frage in diesen Worten nicht so.
Vielen Dank, Thomas Büsse. Ich wünsche Ihnen und uns eine spannende und gleichsam auch entspannte Fußball-Europameisterschaft.
Danke Ihnen auch.
Das war Thomas Büsse von der Universität Neuenburg zur Studie, die er mit Christoph Chacou, Jean-Philippe Dubé und Dominique Malatesta verfasst hat. Das Buch heißt «Le football à l'épreuve de la violence et de l'extrémisme», also ungefähr Fußball im Spannungsfeld von Gewalt und Extremismus. Es ist im Verlag Antipode in Lausanne erschienen. Das war ein Kontext von Raphael Zehnder. Sie können diese Sendung hier nochmals hören, auch im Internet unter www.drs2.ch und dort auch als Podcast laden.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.